ein großes Weltereignis, das Finale Deutschlands-Brasilien. Viele Menschen fiebern auf diesen Anlass, sind gespannt, wer wird wohl gewinnen. Das ist ein solch bewegendes Ereignis, dass sogar unsere Sonntagsschullehrer, als sie sich Gedanken machten über den Familientag, der auf heute geplant war, zu überlegen, wie wir das Problem lösen, dass die gerne das Spiel sehen, dann am Familientag teilnehmen können und gleichzeitig auch noch das Spiel mitverfolgen. Und da wir nirgends einen Platz fanden, wo wir einen Sat.1-Empfang hätten, sah sich die Sonntagsschullehrer gezwungen, den Familientag zu verschieben. Er wird also im August stattfinden. Ich bin selber nicht wirklich am Fußball interessiert. Nur jeweils die Weltmeisterschaften verfolge ich so am Rande und dann, wenn es klappt, dann gucke ich mir jeweils die Finalspiele an. Manchmal auch schon ein Halbfinal. Aber das ist es dann schon. Ich war früher mal als junger Bursche da im Stadion und habe dann für Getze geschrien und so, aber das war auch eine kurze Phase. Ich bin nicht wirklich so an diesen Dingen interessiert, aber wenn es mir heute gelingt, dann werde ich heute irgendwo dieses Finale ansehen und selbstverständlich werde ich für die sein, die gewinnen. Ist klar. Immer auf der besten Seite zu stehen, dann ist man immer bei den Siegern. Sport fasziniert die Menschen schon seit Jahrtausenden. Es ist ein Phänomen, wie Völker von Hochgefühlen tief in die tiefsten Tiefen gezerrt werden bei Niederlagen. Es ist das Beobachten, wenn eine Mannschaft ausscheidet und verliert, da fließen Tränen nicht nur bei den Sportlern. Ich habe gehört, eine Reportage gehört, war ein Reporter da bei so einem Dönerstand und dann haben ja Türken haben verloren und einer hat dann da ganz weltabwesend in die Weite geschaut und zwei andere standen daneben und die haben geflennt, geweint, geheult. Die waren fix und fertig. Und das ist so, das wird heute Abend wieder sein. Entweder heulen die Deutschen oder es heulen die Brasilianer. Von der Mentalität her werden sie noch mehr heulen als die Deutschen. Aber es fasziniert. Und es ist enorm, was für einen Einfluss das auf uns als Menschen hat. Und selbst, wenn es die Mannschaft weit gebracht hat, der Zweite ist und bleibt der erste Verlierer. Wenn heute Brasilien verliert, dann ist sie immer noch die zweitbeste Mannschaft. Wenn Deutschland verliert, ist sie immer noch die zweitbeste Mannschaft. Aber der Zweite ist immer der erste Verlierer. So ist es immer. Gefeiert wird der Sieger. Was hätte wohl Paulus zu diesen Weltmeisterschaften gesagt? Hätte er diesen ganzen Rummel um die Mannschaften und die Spieler angeprangert? Hätte er darauf hingewiesen, dass das genug deutliche Anzeichen sind für den Abfall unserer Gesellschaft? Da werden Helden verehrt, da werden Millionenbeträge werden ausgegeben. Was hätte wohl Paulus gesagt? Hätte er darüber Analysen gemacht, wie schlimm das ist, wie es mit der Menschheit steht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Paulus hätte ganz anders reagiert. Hätte es diese Mannschaftsspiele, diese Weltmeisterschaften schon gegeben, als Paulus lebte, hätte er viel mehr die Spiele zum Anlass genommen, um uns Christen zu verdeutlichen, dass wir im Reich Gottes nicht Einzelkämpfer sein sollen, sondern dass wir ein Beispiel an diesen Mannschaften zu nehmen haben, in denen die Stärken und Schwächen gegenseitig ausgeglichen und ergänzt werden. Und jeder weiß, dass man miteinander agieren muss, wenn das Spiel gelingen soll. Es wird gemeinsam gewonnen, aber es wird auch gemeinsam verloren. Paulus würde an diesen Mannschaften deutlich machen, wie wichtig es ist, eines Sinnes zu sein, miteinander am gleichen Strick zu ziehen, die Fähigkeiten und Gaben des anderen innerhalb der Mannschaft zu nutzen, statt sich gegenseitig zu rivalisieren. Nämlich genau das hätte Paulus gemacht, da bin ich der tiefen Überzeugung. Er hätte nicht ein Wort über den ganzen Kult um die Spiele verloren. Das ist der Charakter der Verkündigung des Evangeliums. Dass das Evangelium nicht verkündet wird, indem dass man das, was geschieht in der Welt, ständig niedermacht, sondern dass man nach dem sucht, was vorbildlich für uns sein kann und das hervorhebt und von dem lernt. Das ist der Charakter der Verkündigung. Und oft habe ich den Eindruck, dass wir Christen es mehr schätzen, wenn wir zuerst alles runterziehen und nachher aufbauen und wir als die Besten dastehen. Das finden wir nirgends in der Verkündigung des Evangeliums, weder im Neuen noch im Alten Testament. Wo wir das finden, wo etwas ganz frontal angeprangert wird, das ist immer, wenn die Gläubigen selber abfällig werden. Und wenn die Gläubigen selber Gott verleugnen. Und sonst sehen wir immer, auch der Paulus, ich möchte euch das am Beispiel sagen, deshalb bin ich eigentlich so sicher, dass der Paulus diesen Anlass genutzt hätte, er nimmt das Bild des Körpers, das war ein ganz verbreitetes Bild in der antiken Welt. Paulus hätte bestimmt, wenn diese Mannschaftsspiele so bekannt gewesen wären, hätte er bestimmt auch diesen Mannschaftssport als Beispiel genommen für den Leib Christi, wie der eben zusammenspielen sollte. Sport bietet sehr viele Anwendungen fürs geistliche Leben. Und warum ich so überzeugt bin, dass der Paulus das gemacht hat, möchte ich zeigen an diesen damaligen Spielen. Olympische Spiele kommen ja auch aus der Antike. Und Paulus schrieb ja an den Korinther. Und die Korinther hatten alle drei Jahre große sportliche Anlässe. Die isthmischen Spiele waren das. War eine Art Olympiade. Und da war natürlich der Einzelkampf. Deshalb haben wir auch nicht den Bezug zum Mannschaftskampf. Aber diese griechischen Spiele, wenn damals so eine Olympiade oder so ein Fest stattfand, dann war dieses Fest natürlich den Göttern geweiht. Da müssen wir uns gar keine Illusion machen. Da spielten die Götter eine wichtige Rolle in diesem ganzen Sportereignis. Noch etwas, was sehr interessant ist, was uns gar nicht bewusst ist und wo man sich vielleicht wundert, dass man das in der Bibel nicht liest. Diese Athleten, die kämpften nackt. Da gab keine Adidas-Sporthosen, nichts. Die kämpften nackt. Und ich kann euch das nachweisen. Da gibt's im Makkabäerbuch eine Stelle, da wurde in Jerusalem eine Sportanlage gebaut, zum Missfallen natürlich der Juden dort. Und da heißt es, darauf bauten sie in Jerusalem eine Sportanlage, wie sie bei den anderen Völkern übrig war, und ließen sich operieren, damit man ihnen nicht mehr ansah, dass sie beschnitten worden waren. Jetzt könnt ihr dreimal raten, warum man sich operieren muss, dass man nicht sieht, dass man beschnitten ist, weil man nichts anhat. So hat man diese Sportanlässe betrieben. Also Paulus hätte genügend Gründe gehabt, um den Sport der damaligen Zeit, um die Athleten zu regeln und zu sagen, das ist unsittlich, was sie betreiben. Und der ganze Götterkult, der mit diesen Anlässen mitschwingt, das ist abscheulich. Ich sage nicht, dass er das nicht abscheulich gefunden hat. Aber das war ihm offenbar nicht wichtig, auf diesen Dingen rumzuhacken. Es war ihm offenbar nicht wichtig, Zeit dafür zu wenden, um das niederzumachen und die Unmoral anzuklagen. Er machte genau das Gegenteil. Er nimmt die Athleten zum Vorbild, wie wir als Christen leben sollten. Ich lese das im 1. Korinther Kapitel 9, und wer das mitlesen will, darf das gerne, ab Vers 24. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht, aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Nun wollen wir genauer betrachten, was Paulus an diesen Athleten so bemerkenswert findet. Zuerst mal sehen wir, ein Athlet ist konzentriert. Und zum Zweiten, ein Athlet ist konsequent. Und als Drittes schauen wir dann mal an, welches eigentlich die Disziplin des Paulus ist, die er da sportlich verficht. Wenn ein Athlet den Wettkampf antritt, weiß er, was er will und was er zu tun hat. Er kommt nicht auf den Kampfplatz und sagt, wo bin ich jetzt da? Was muss ich jetzt tun? Ach so, das ist die Strecke. Nein, der weiß das schon lang, bevor der diesen Wettlauf und diese Arena betritt, weiß er genau, was er zu tun hat. Er ist gedanklich schon das x-mal durchgegangen. Er will gewinnen. Ihr wisst doch, sagt Paulus, dass an einem Wettkampf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Und den will der Sportler, der Athlet gewinnen. Kein Sportler geht zum Kampf, ohne wirklich gewinnen zu wollen. Auch wenn er weiß, dass er nicht zu den Stärksten gehört. Er wird, wenn er ein richtiger Sportler ist, alles geben, was er kann. Er wird ans Limit gehen. Immer vor Augen den Sieg. Das nennt man übrigens im Sport mentale Stärke. Sich auf das zu konzentrieren, um was es geht. Paulus fordert nun die Christen in Korinth auf, an diesen Athleten eben gerade das Vorbild zu nehmen. Sie sollen ihr Leben so gestalten, dass sie den Siegeskranz gewinnen. Das Leben als Christen sollen wir so ernst nehmen, wie ein Sportler seinen Wettlauf. Und das Ziel, so formuliert das der Petrus einmal, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrliche Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die endgültige Rettung eurer Seelen. Paulus will den Christen deutlich machen, dass der Glaube an Jesus Christus nicht einfach ein Hobby ist, dass man nach Lust und Laune betreibt, dass man da nicht auf ein Terrain kommt und dann sagt, was muss ich jetzt da machen? Muss ich nichts machen? Wunderbar. Sondern wenn ich da drauf komme, dann bin ich mit einbezogen. Er will den Christen zeigen, dass sie nicht Zuschauer im Reich Gottes sind. Die Rettung durch Jesus Christus bedeutet nicht, dass wir einen Sitzplatz in der Arena bekommen haben, wo wir uns hinsetzen können und zuschauen, was da so abläuft. Durch den Glauben an Jesus Christus und die Wiedergeburt ist jeder von uns in diesen Wettlauf mit einbezogen. Wir sind in der Arena als Christen und nicht auf der Tribüne. Und die Zulassung zu diesem Wettlauf müssen wir glücklicherweise nicht durch diverse Qualifikationen und Ausscheidungswettbewerbe erarbeiten, wie das Sportler müssen. Die Zulassung ist ganz einfach, so wie das im Johannesbrief steht. Wer mit dem Sohn Jesus Christus verbunden ist, der hat das Leben. Und wer mit ihm, dem Sohn, nicht verbunden ist, der hat das Leben nicht. Das heißt, es gibt keinen Qualifikationslauf, dass ich in diesen Wettlauf einbezogen werde. Es geht nur um die Beziehung zu Jesus, die mich auf diesen Wettlauf, in diese Arena hineinbringt. Es ist nicht meine Leistung. Jesus hat es für mich gemacht. Er hat die Qualifikation, dass ich überhaupt zu einem Rennen zugelassen werde, hat er geschaffen. Jeder Sportler muss ja zugelassen werden zu einem Rennen. Ich kann nicht einfach an eine Olympiade gehen oder an eine Weltmeisterschaft und sagen, hey, ich kann glaube gut Fußball spielen, ich habe da letztens ein bisschen gekickt, ich möchte jetzt gern bei der Weltmeisterschaft mitmachen. Dann lachen einfach alle. Das geht einfach nicht so, man muss das hart erarbeiten. Aber für den Wettlauf, von dem Paulus spricht, das muss ich nicht hart erarbeiten. Das hat einzig und allein damit zu tun, wie ich zu Jesus stehe. Ohne Jesus können wir rennen bis zur Erschöpfung. Wir werden dadurch nicht leben. Es ist also nicht mein Kampf und meine Leistung, die mich ans Ziel bringt, sondern Jesus allein. Jesus sagt, ich bin die Tür, und wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Wer durch diese Tür Jesus eintritt, wer in Beziehung, in Verbindung mit Jesus tritt, der tritt in diese Arena ein, der ist mit eingebunden in diesen Wettlauf. Aber warum spricht jetzt nun Paulus von diesem Wettlauf? Das klingt irgendwie anstrengend, findet ihr nicht? Irgendwie unangenehm. Wir, die wir uns gewohnt sind, wir sind erlöst in Christus, wir haben alles, wir können uns zurücklehnen und uns auf den Himmel freuen. Auf einmal spricht Paulus hier von einem Wettlauf. Das ist anstrengend. Das mag den einen oder anderen verunsichern. Zähl nun meine Leistung zur Rettung doch noch. Ich sage es mal ganz gewagt. Ich sage ja und ich sage nein. Wenn ich nur Nein sagen würde, dann wäre dir zu schnell zufrieden und würde mir nicht mehr zuhören. Deshalb sage ich ja. Es hat auch etwas damit zu tun. Der Glaube ist nicht nur einfach, komm zu Jesus und nachher hau dich in deine Pfanne und dann erwache wieder im Himmel. Gerettet sind wir, wenn wir an Jesus glauben, das ist unbestritten. Nichts kann ich zu meiner Rettung hinzutun. Aber wir vergessen manchmal, dass Jesus uns nicht dazu einfach aufgefordert hat, dass wir uns bekehren und dann war's das. Dann habe ich mich bekehrt und dann habe ich meinen Ausweis hier und dann kann ich jedes Mal, wenn mich jemand fragt, kann ich sagen, ja, ich bin bekehrt, ich habe da so eine Karte. Heute hat man ja alles so Karten. Da, ich hab's im Sack. Und ich gucke immer, dass ich die dabei habe und wenn die Technik fortgeschritten ist, werde ich gucken, dass ich mir noch einen Chip unter die Haut mache. Dann habe ich sogar beim Schwimmen dabei. Die Rettung ist nicht so etwas. Bekehrung heißt nicht das. Jesus hat nicht einfach zur Bekehrung aufgerufen, sondern wenn ihr mal darauf achtet, wenn ihr lest, spricht Jesus immer von der Nachfolge. Folget mir nach. Und die Bekehrung ist der Start zur Nachfolge, ist der Entschluss, Jesus nachzufolgen. Und nicht der Entschluss, gerettet zu sein und ein gemütliches Leben zu führen, sondern jawohl, Jesus, mit dir möchte ich jetzt leben, du sollst mein Herr sein. Bekehrung ist der Start ins neue Leben. Bekehrung ist der Entschluss, jetzt mit Jesus zu leben und ihm nachzufolgen. Nicht auf der Tribüne Platz zu nehmen und mal gucken, was macht jetzt Jesus? Und was macht Meili und Hansli? Schön. Sondern dann bin ich mit einbezogen. Jesus ruft in die Nachfolge und Bekehrung heißt, ich entscheide mich, Jesus nachzufolgen. Von daher ist das geistliche Leben, das christliche Leben von Anfang an ein dynamisches Leben. Es hat eben mit Bewegung zu tun, mit Nachfolge. Es hat mit Lebensstil zu tun. Diese Nachfolge ist der Wettlauf, von dem Paulus spricht. Hier spielt sich auch der Kampf des Glaubens ab. Alle, die an Jesus glauben, sind zu diesem Wettlauf befähigt. Niemand, der sein Leben Jesus anvertraut hat, könnte sagen, ja, ich habe das zwar gemacht, aber ich habe nicht das Zeug dazu, ihm nachzufolgen. Stimmt gar nicht. In Petrus ist ein Vers, den ich sehr liebe, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Und wer etwas zu schreiben hat, soll ich das aufschreiben. Das ist nämlich ein wunderbarer Vers. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Das heißt, Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche, zu einem Leben, das ihm gefällt. Er hat mir das ganze Handwerkszeug gegeben. Also er sagt mir nicht einfach, Jürg, jetzt musst du hier dieses Auto reparieren, aber ich gebe dir kein Werkzeug dazu. Du musst selber gucken, wie du zurechtkommst. Sondern wenn er sagt, ich soll das Auto reparieren oder die Waschmaschine, dann gibt er mir das Werkzeug und sagt so, da ist die Betriebsanleitung und du kannst das. Oder nochmals den Vergleich mit dem Auto. Tut mir leid, dass ich mit Autos komme, aber das liegt vielleicht an meinem Geschlecht. Männer sind halt mehr fasziniert von Autos. Ich werde mich ein andermal bemühen, ein frauengerechtes Beispiel zu nehmen. Aber nehmen wir jetzt nochmal das Auto. Ich habe das am letzten Sonntag auch schon mal erwähnt. Das, was uns, also das Bild, das uns alles von Gott geschenkt ist, das ist wie, Gott stellt uns ein schönes Auto hin. Das ist vollgetankt. Und er gibt uns noch eine Karte, wo er sagt, da kannst du immer voll tanken und die Service, alles wird immer gemacht. Und nun gucke ich dieses Auto an und sage, wunderbar, dieses schöne Auto, ich lasse es draußen stehen, ich sitze nie rein, ich laufe immer drumherum, dann kommt Regen, Winter und so weiter und das Auto rostet so vor sich hin. Und Paulus macht jetzt eigentlich nichts anderes, als den Christen zu sagen, jetzt setzt euch endlich in das Auto, das euch Gott gegeben hat und gebt Vollgas. Für das ist es nämlich da. Das ist kein Museumsstück. Die Rettung ist nicht etwas, was wir in Glaskasten hineinstellen und dann betrachten und Museen darum bauen, sondern es ist etwas, das wir leben sollen. Gib Vollgas deinem Leben. Bewegt euch. Oder wie es Paulus den Galatern sagt, wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Dann soll dieser Geist auch in unserem Leben eine Bedeutung haben. Dann soll unser Leben von diesem Geist auch bestimmt sein und lebt doch nicht so als Menschen, die den Geist haben, wie Menschen, die ihn nicht haben. Wenn wir durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Das will Paulus mit dem Bild des Laufes, des Kampfes deutlich machen. Wir sollen vorwärts gehen, wir sollen das Ziel vor Augen haben und die Rettung durch Christus nicht als etwas nehmen, das wir archivieren, auf eine Platte speichern und hervorholen, wenn wir es brauchen, oder dann ausstellen und schön dekorieren und jedem zeigen, guck mal, was ich da habe. Die sollen nicht gucken, die sollen nicht sehen, indem sie sagen, guck mal, was ich da habe, sondern die sollen an meinem Leben sehen, dass ich etwas habe. Die sollen mich mit dem Auto rumfahren sehen und nicht zu mir nach Hause kommen müssen, um endlich mal das Auto zu sehen. Das soll in ganz Zürich bekannt sein, dass ich ein super Auto habe, weil ich mit Vollgas überall durchfahre. So soll das sein mit dem geistlichen Leben. Ein Athlet ist konsequent. Nun sagt es Paulus konkreter, alle, die an einem Wettlauf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Wer Sport treibt, der weiß, wie recht das Paulus hat. Wenn man im Sport etwas erreichen will, dann bringt man viele Einschränkungen mit sich. So wie das auch Leute unter uns tun. Ich war ganz perplex. Da ging ich mal vom Gottesdienst nach Hause, hatte mein Auto hier hinten. Dann sehe ich einen in der im Sportgewand neben seinem Auto. Aber statt er ins Auto sitzt, was macht er? Der rennt über den Uetliberg nach, weiß ich wohin, nach Hause. Ich habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht. An einem Sonntag hätte es gemütlich haben können. Jetzt rennt doch der noch 2-3 Stunden nach Hause und lässt sein Auto da stehen oder von jemand anderem heimfahren. Das tun Sportler. Nehmen viele Einschränkungen, weil sie etwas erreichen wollen. Sie sind konsequent. Es erstaunt, wie Menschen zu verzichten bereit sind, wenn sie ein Ziel erreichen wollen. Oft wird 2-4 Mal die Woche trainiert. Sportler, die wirklich etwas erreichen wollen, trainieren täglich. Die Ernährung wird umgestellt. Hohe finanzielle Aufwendungen für Übungsgeräte, Ausrüstung, Reisen und so weiter werden aufgebracht. Alles oft aus dem eigenen Sack bezahlt und das normalerweise freiwillig. Absolut freiwillig. Einfach getrieben von dem Ziel, den Preis zu bekommen. Das nehmen all die Leute in Kauf, um irgendeinen Pokal oder eine Medaille zu gewinnen, die sie später noch dauernd abstauben müssen. Und die guten Sportler, die haben schon so viele Pokale, die wissen gar nicht mehr, wohin damit. Was den Vergleich des Paulus so interessant macht, hier ist die Tatsache, dass nicht die Entbehrungen des Sportlers im Vordergrund stehen, sondern das Ziel ist der Fixpunkt. Aufgrund seines Ziels leitet der Sportler Konsequenzen für sein Leben ab. Sein Lebensstil wird dem Ziel, das er hat, untergeordnet. Zum Beispiel, wenn ich ein Sprachdiplom in Englisch machen will, dann werde ich nach England reisen, um meine Sprache zu vervollkommnen. Und nicht nach Paris, auch wenn ich Paris als eine der schönsten Städte der Welt finde und ich gerne dort leben würde. Ich würde trotzdem nach England gehen, weil mein Ziel, die englische Sprache gut zu beherrschen, höher ist als das, was mir Paris dann bietet, obwohl ich vom Herzen her lieber nach Paris gehen würde. Oder wenn ich ein Haus kaufen möchte, werde ich vielleicht über Jahre auf schöne Ferien verzichten, einfach weil mir das wichtiger ist. Und das Ziel, dem ordne ich alle anderen Dinge, ordne ich dem unter. Paulus spricht also nicht von dem Werkglauben, einem Werkglauben das Wort. Nicht wer viel verzichtet, hat die größten Chancen, den Siegeskranz zu bekommen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir unter uns Christen die Verzichte zählen und nicht die Effizienz. Wer das Ziel anstrebt, also wer mehr verzichtet, hat mehr Chancen, in den Himmel zu kommen, das ist ein fertiger, lassen Sie mich das jetzt mal wirklich so sagen, Blödsinn. Genau das sagt der Paulus nämlich nicht. Das Ziel wird nicht erreicht, indem wir einander die Trophäen vorstellen unseres Verzichtes und je größer der Verzicht, je heiliger. Die Frage ist, ob wir unseren Glauben so leben, dass wir dem Ziel entgegenstreben und dass wir am richtigen Ort die Opfer bringen. Kein Sportler, sagt Paulus Timotheus, der an einem Wettlauf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Ich kann auf hundert und tausend Sachen verzichten und mich abquälen. Ich kann mein Konto an Opfer so erhöhen, dass kein anderer an mich herankommt. Und das tun viele Menschen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen das Ziel erreiche. Weil Gott wird nicht meine Trophäen des Verzichtes zählen, sondern Gott wird sehen, ob ich in der Ziellinie geblieben bin. Ich kann nämlich auf der Rennbahn sitzen bleiben und meine Trophäen ausstellen. Und allen, die vorbeirennen, zeigen, was ich schon alles habe. Und alle staunen, blicken vielleicht schnell. Ah, bist du ein frommer Mensch? Und rennen weiter, dem Ziel entgegen. So fatal kann das sein. Das Ziel erreichen wir nicht, indem wir Verzichtstrophäen sammeln. Man kann unter viel Aufopferung kämpfen, aber man kann falsch kämpfen. Das Leben eines Sportlers wird vom Ziel bestimmt und genauso sollte das Leben von uns Christen vom Ziel bestimmt sein. Denn auf uns wartet ein Siegeskranz oder eine Krone, oder wie man das immer bezeichnen will, der unvergänglich ist. Den muss man nicht abstauben. Der wird nicht vergehen, der wird seinen Wert über den Tod hinaus behalten. Nun, wie kämpft dann der Paulus? Paulus macht nun deutlich, dass er weiß, wo er zu kämpfen hat. Er ist ja nicht ein Sportler. Er wendet jetzt das an auf den geistlichen Kampf. Und er weiß genau, wo er laufen muss. Und das finde ich interessant. Und diese Verse sollten uns als Christen immer wieder neu begleiten. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will, sagt er. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt und nicht in die Luft schlägt. Man kann ja in die Luft schlagen und man kann nachher fix und foxy sein. Aber man hat nichts erreicht, weil man immer in die Luft geschlagen hat. Einen Gegner hat man nie geschlagen. Also am Schluss ist man K.O., kaputt, ausgepustet und hat nichts erreicht. Er kämpft nicht so. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, so dass ich ihn ganz in Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selber versagen. Der Kampf des Paulus findet erstaunlicherweise nicht im Wettstreit mit anderen Christen statt. Paulus kämpft in seinem Lauf nicht gegen Petrus, nicht gegen Andreas, nicht gegen Lukas. Paulus kämpft mit sich selbst. Er kämpft gegen sich. Er rivalisiert keinen Christen, es geht ihm nicht darum. Paulus kämpft gegen sich selbst, er ist sich bewusst, dass er selber ein schwächlicher Mensch ist, der fähig ist, etwas zu verkündigen und etwas zu behaupten und selber das Gegenteil zu tun. das ist echte Demut, was hier Paulus propagiert. Er gibt indirekt offen zu, dass er ein schwacher Mensch ist. Dass er aus sich heraus dazu neigt, eben der Sünde nachzugehen, sein Leben nicht so zu führen, wie er das für richtig hält, sondern eben anders. Und dass es für ihn ein Kampf bedeutet, in der Spur zu bleiben. Und so schreibt es auch der Hebräerbriefschreiber: Wir wollen, liebe Läufer, bei einem Wettkampf, mit Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Lauf hindert. Also wenn ihr jetzt denkt, dass die ja nackt gelaufen sind, ist das ein interessantes Bild. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Lauf behindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Paulus ist die Sünde wohlbekannt, die einen so leicht gefangen nehmen will. Und Paulus kämpft darum, dass er nicht anderen predigt und selbst versagt. Er will nicht Christen verkündigen, sie sollen ein reines Leben führen und selber in Unzucht leben. Er will nicht ihnen verkündigen, sie sollen ehrlich und aufrichtig sein und selber Geld unterschlagen. Er will nicht ihnen predigen, sie sollen die Wahrheit sprechen und selber lügt er und intrigiert. Er will nicht sagen, wir sollen einander lieben und selber hasst er alles, was ihm nicht gerade genehm ist. Er will nicht ermutigen, das Leben Jesus und auch für seine Gemeinde einzusetzen und selber keinen Finger zu rühren. Paulus will aufzeigen, dass der Glaube damit zu tun hat, dass wir immer wieder uns selbst überwinden müssen. Das hat mit dem zu tun, was wir in unserer verweichlichten und genusssüchtigen Gesellschaft gar nicht so gern hören. Und doch bringen wir das aus der Bibel nie so richtig weg. Dieser hässliche Begriff von Selbstverleugnung. Er ist und bleibt ein aktueller biblischer Begriff. Und was Paulus hier uns sagt, wie er kämpft, hat genau mit dieser Selbstverleugnung zu tun. Er gibt nicht seinen Trieben nach, sondern er lebt entsprechend seinen Werten, was ihm eben wichtig ist. Und genau das macht der Sportler. Der Sportler, der sein Ziel erreicht, der achtet nicht auf seine Triebe, sondern lässt sich vom Ziel her leiten. Und deshalb kann er verzichten. Ihr müsst mal achten, was Sportler erzählen, die aus diesem ganzen Sportlertross austreten. Was die erzählen. Die sagen dann oft, jetzt können wir mal anfangen zu leben. Jetzt können wir mal Dinge tun, die wir nicht tun konnten. Da kann man ja kaum, ein Spitzensportler kann kaum etwas essen, was ihm Spaß macht. Der muss essen, was ihm dient fürs Ziel. Je nach Sportart. Wir leben in einer Zeit, in der man sich ganz ungern verpflichtet. Wir Schweizer als Vereinsmeier verlieren unseren Ruf, Vereinsmeier zu sein, weil niemand oder kaum mehr Leute zu finden sind, die in Vereinen Arbeiten übernehmen. Wir sind eine Event, oder wie man das auf Englisch sagt, eine Anlassgesellschaft. Das heißt, wir hüpfen von Anlass zu Anlass und einer sollte besser sein als der andere, dass wir keinen Einbruch erleben. Ein Genusseinbruch. Das ist das Katastrophalste, was einem Menschen heute passieren kann, dass der Genuss einbricht. Also das heißt, jedes Event muss noch cooler sein, noch besser, noch mehr Pep haben. Und wir rennen und rennen und rennen. Und wir sind oft nicht mehr bereit, so wie unser Hans zum Beispiel, der über Jahre im Samariterverein seinen Dienst tut. Über Jahre seinen Dienst tut in unserer Gemeinde, Listen ausfüllt und so weiter. Alles wichtige Dinge. Unsere Generation bringt wenig solche sich mehr hervor. Wir suchen das, was uns gerade etwas bringt. Es gibt wenig Leute, die sich für eine Aufgabe mit Verantwortung einbinden lassen. ich helfe schon mal, wenn Not an Mann ist, könnt ihr mir anrufen und wenn ich dann Zeit habe, mag ich das sehr gern. Aber ich kann mich nicht festlegen. Ich weiß ja nicht, was übermorgen ist. Das ist ein bisschen unsere Mentalität. Und die färbt natürlich auch ab bei uns als Christen. Weil wir sind ja Kinder dieser Welt auch. Wir sind in diese Kultur aufgewachsen. Das prägt uns auch ein bisschen. Und dieses Bild vom Sport möchte uns wieder vor Augen führen, dass es nicht darum geht, dass ich an jedem überall dabei bin, sondern dass mein Leben bestimmt ist vom Ziel, das ich habe. Und dass es sich lohnt, weitsichtig zu denken und aufgrund dieses Ziels auch Einschränkungen in der Gegenwart in Kauf nehmen, dass ich halt sage, okay, jetzt sehe ich das halt heute nicht oder jetzt kann ich das halt heute nicht machen, wegen dem geht die Welt nicht unter. Das habe ich auch schon gedacht bei Reisen, habe ich gedacht, oh, die reisen alle immer und ich habe kaum Zeit, ich weiß, und wenn ich Zeit habe, fehlt mir das Geld, die Reisen zu machen, die ich gerne möchte. Und dann denke ich, aber wenn du im Himmel bist, dann ist doch dir das egal, ob du in Afrika schon warst oder ob du in Amerika schon ganz Amerika gesehen hast. Oder was soll das denn? Der Himmel ist eh viel schöner. Echt, das denke ich manchmal. Dann bin ich wieder zufrieden. Ich muss im Leben nicht alles gesehen, ich muss nicht alles erlebt haben. Aber was mir wichtig ist, dass ich in der Zielgeraden laufe. Dass mein Leben richtig fokussiert ist. Und da muss man drum ringen. Wenn Paulus drum ringen musste, muss ich ganz bestimmt auch da drum ringen. Sportliche Christen. Wir sind Sportsleute. Wir betreiben einen geistlichen Sport. Ein Sport, der uns an ein Ziel bringt, das viel größer ist als je ein Ziel, das hier in der Welt erreicht werden kann. Und als Sportler sollten wir konzentriert sein. Wir sollten wissen, wenn wir in diese Arena hineinkommen, was wir zu tun haben, wo überhaupt das Ziel ist, wo ich hinrennen muss. Nicht, dass ich rechts abbiege und links ist das Ziel. Das ist fatal. Und dass wir lernen, konsequent zu leben. Dass wir lernen, von unserem Ziel her das Leben zu bestimmen, wie wir das auch im Beruf tun. Wenn einer Arzt werden will, dann geht er nicht und studiert Archäologie. Wenn er fertig ist mit dem Archäologiestudium, wird er perplex sein. Sollte ich doch Arzt werden? Habe ich das Falsche gemacht? Dann lernt er Automechaniker. Ist er fertig? Jetzt habe ich gemeint, jetzt hätte ich mir technische Fähigkeiten noch angeeignet. Jetzt nützt das auch nichts für Arzt. Die wollen mich gar nicht. Und dann vielleicht, am Ende seines Lebens, kommt er auf die Idee, er hätte ja Medizin studieren müssen. Das wünsche ich niemandem von uns, dass wir am Ende des Lebens die Idee bekommen, was wir hätten leben sollen als Christen. Wo das Ziel eigentlich, wie wir überhaupt zu diesem Ziel kommen. Paulus war sich in seinem Leben nicht so selbstsicher. Er sagt, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Paulus ist nicht über diese Welt gelaufen, hat gesagt, ah, ich habe es geschafft, guck mich an, ich bin der Oberchrist. Der Operguru, und jetzt schaut mich an, so sieht das aus, wenn es einer geschafft hat. Guck nur hin. Nein, Paulus sagt, ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich habe mich entschieden. Ich habe es noch nicht geschafft, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich habe mich entschlossen, an dieses Ziel zu gehen. Und für das bin ich bereit, jeden Preis zu bezahlen, den auch ein Sportler bezahlt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Paulus war wirklich ein Sportsmann. Der wusste, wie man kämpft und er wusste, worum es geht im geistlichen Leben. Er ist unterwegs und er will auf keinen Fall aufgeben. Und ich möchte es nochmal so sagen, dass nicht jemand unnötig in Stress kommt. bei dem Lauf im Glauben geht es nicht unbedingt darum, wie viele Jobs ich in der Gemeinde habe, obwohl wir viele Jobs haben und wir suchen viele Leute, meldet euch nur. Aber um das geht es nicht. Dann sind wir wieder bei den Trophäen, die wir dann aufstellen auf der Rennbahn. Es geht vielmehr darum, dass ich ein geheiligtes Leben führe. Ein geheiligtes Leben heißt, dass ich Jesus treu bleibe, dass ich keine Unzucht treibe, dass ich wahr bin im Leben und so weiter. Eigentlich all diese moralischen Ansprüche. Darum geht es. Dass ich Jesus nicht verleugne, dass ich ihm nachfolge. Manchmal habe ich den Eindruck, es geht uns Christen darum, ja, wir sind Christen, aber ich kann den anderen über den Tisch ziehen und dort kann ich auch mal ein Geplänkel mit einer anderen Frau anfangen, das ist dann nicht so tragisch, ich höre dann schon wieder auf. Die Hauptsache ist, ich habe mich bekehrt. Nein. Das ist eben der billige Glaube. Der wirkliche Glaube ringt um ein geheiligtes Leben. Vielleicht müssen wir das wieder neu lernen. Um ein geheiligtes Leben zu ringen. Das ist der Kampf. Nicht die Leistung, nicht, dass ich am Schluss sage, durch mich haben sich 20 Leute bekehrt und dann kommt der andere, der 10 Jahre jünger ist und sagt, ja, durch mich haben sich schon 50 bekehrt. Ja, oh, Katastrophe. Jetzt habe ich schon wieder ein Problem mit meinem Preis. Jetzt muss ich stressen, dass ich auch noch da, aber der andere hat dann in der Zeit schon wieder 50 mehr. So meint das der Paulus nicht. So meint er das nicht. Er meint, dass wir Jesus in allem, durch alles treu bleiben. Und darum sagt er, am Schluss seines Lebens bringt er nicht seine Gemeinden aufs Tapet, die er gegründet hat. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe so viele Gemeinden gegründet und so viele haben sich bekehrt und weiß ich was alles. Sondern er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Das ist bei seinem letzten Brief, den er schreibt. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Das ist doch wunderbar. Diesen Siegeskranz, von dem Paulus spricht, bekommt jeder von uns. Zuerst hat er gesagt, es gibt nur einen, gewinnt das Rennen. Aber im Reich Gottes gewinnt jeder das Rennen, der Jesus lieb hat und ihm nachfolgt und auf sein Kommen wartet. Jeder! Da gibt's nur Podeste! Alles erste Plätze! Das ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und ich hoffe, wenn wir heute das WM-Finale anschauen, dass ihr diese Sportler mal betrachtet, was die einsetzen und euch dann vielleicht die Frage stellt, bin ich bereit, diesen Kampf des Glaubens so zu kämpfen wie diese Athleten? Denn auf diese Athleten wartet ein großer Preis, wenn die gewinnen. Ich weiß nicht, wie viel das die bekommen, wenn da einer ein Tor schießt, die einen bekommen Ferraris, die anderen Millionen, weiß ich was alles. Die bekommen ihre Preise, wir bekommen die auch, große Preise. Gott wird sich nicht lumpen lassen. Sind wir bereit, diesen Kampf zu kämpfen? Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dieses Beispiel, das uns Paulus aufzeigt, diesen Athleten. Ich danke dir, dass wir auch von solchen Dingen immer wieder lernen können, auf was es ankommt in unserem Leben, was zählt. Und so schenke, dass es uns gelingt, wie dem Paulus, dass wir wirklich richtig kämpfen. Dass wir uns nicht rivalisieren gegenseitig mit Ellbogen. Einer zeigt, wie er besser ist als der andere. Sondern dass wir lernen, jeder auf das Ziel zu sehen, das vorgesteckt ist. Und dass wir auf der Bahn bleiben. Dass wir wie Paulus mit den Fäusten nicht in die Luft schlagen, sondern gegen uns selbst. Damit wir nicht den Menschen sagen, was wir denken, was wichtig ist im Leben und selber etwas ganz anderes tun. Da sind wir angewiesen auf deine Hilfe. Und wir danken dir, dass du uns mit all dem ausgerüstet hast. Und dass im Vordergrund nicht einfach die Leistung zählt, sondern die Treue zu dir. die Verbindung zu dir, dass wir immer wieder bei dir Zuflucht finden können und mit dir unterwegs sind. Amen.